You know where your business would be without you. Imagine where it could go with more of you. Well, with Wix, you can create a website with more of your vision, your voice, your expertise. Wix gives you the freedom to truly own your brand and do it on your own, with full customization and advanced AI tools that help turn your ideas into reality. Scale up without being held back by cookie-cutter solutions and grow your business into your online brand. Because without you, your business is just business as usual. Take control. Go to Wix.com.
Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
Generalanzeiger Bonn, 2. September 2012. Ein Mann hat am Sonntagmittag wild um sich geschossen, aber keine Menschen verletzt. Der 52-Jährige ließ sich von der Polizei widerstandslos festnehmen, bestätigt ein Sprecher der Bonner Polizei. Hintergrund der Tat soll ein Beziehungsstreit gewesen sein. Nach Angaben der Polizei feuerte der Mann deutlich über 50 Schüsse aus mehreren Waffen. Die meisten Schüsse gab er laut Nachbarn auf ein Mehrfamilienhaus ab, das ihm gehört haben soll. Dort soll er eine Zeit lang mit seiner damaligen Lebensgefährtin gewohnt haben. Anwohner berichteten, dass der Mann zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr mit seinem Mercedes vorgefahren war. Der laut Polizei mit mehreren Handfeuerwaffen ausgerüstete Täter sei nach Zeugenaussagen ausgestiegen und habe begonnen, in aller Ruhe auf das Haus, einen davor abgestellten VW Golf und eine Garage zu schießen. Ein Nachbar sagte, dass der 52-Jährige ein Schulterholster getragen habe. Als er ihn sah, habe er das Feuer kurz unterbrochen und freundlich gegrüßt, um dann weiterzuschießen.
Hallo und herzlich willkommen zu Akte Rheinland. Wir sind der True Crime Podcast des Generalanzeiger Bonn und wir besprechen hier an jedem zweiten Donnerstag ein Verbrechen oder einen Kriminalfall aus dem Rheinland. Ich bin Anna-Maria Bekes.
Und mein Name ist Sabrina Bauer.
Heute sprechen wir über einen Mann, der alles verliert und schließlich einen dramatischen Racheakt startet.
Ja, wir haben es eben schon gehört. Der Mann schießt im September 2013 auf ein Haus. Und zwar auf sein eigenes Haus. Und zum Glück ist schnell klar, dass niemand verletzt wurde. Aber wie es genau zu dieser Tat kommen konnte, das ist erstmal ein ganz großes Rätsel.
Ja, und dieses Rätsel, das wollen wir heute auflösen. Wir fangen dabei wie immer ganz vorne an. Und zwar bei diesem Mann, der eigentlich ein erfolgreiches Leben führt.
Er ist Optiker, richtig?
Ja, genau, Optikermeister sogar. Und bis zur Jahrtausendwende war das auch sehr profitabel für ihn. Er besaß mehrere Optikergeschäfte und verdiente damit gutes Geld. Dann aber gibt's eine für ihn einschneidende Veränderung im Krankenversicherungsbereich. Die Zuzahlungen für Brillen, die werden zunächst erheblich eingeschränkt und schließlich fallen sie ganz weg.
Also die Kassen zahlen seitdem ihren Versicherten die Brille nicht mehr bzw. zahlen nichts mehr dazu.
Ja, genau. Persönliche Anmerkung einer stark fehlsichtigen Person. Also mir würde finanzielle Unterstützung für eine neue Brille von der Krankenkasse erheblich mehr helfen als irgendwelche Zuckerkügelchen. Für unseren Optiker hier bedeuten diese Veränderungen jedenfalls ganz deutliche finanzielle Einbußen. Und dadurch wiederum ist es für ihn jetzt nicht mehr so einfach, Kredite von der Bank zu erhalten, klar. Und er macht außerdem eine große Firma für seinen beruflichen Niedergang mitverantwortlich.
Reimt sich der Name dieser Firma eventuell auf Zielplan?
Ja, das hast du knallhart geschlussfolgert, das könnte hinkommen. Diese Firma, die gibt es zwar schon länger, nämlich seit 1972, aber man kann sicher sagen, dass sich Zielplan immer recht clever an die aktuellen Gegebenheiten angepasst hat. Erstmal sind die groß geworden, weil sie ihren Kundinnen und Kunden Alternativen geboten haben zu der damals noch sehr kleinen Auswahl von Brillen, die die Krankenkasse übernommen hat. Das nannte man ja damals Kassengestell, kenne ich noch von meinen Eltern. Also diese Marktlücke haben die quasi genutzt und sie schließen außerdem einen Sondervertrag mit einer Krankenversicherung ab, der es den Leuten dann ermöglicht, sich die Brille von der Krankenkasse finanzieren zu lassen oder zumindest teilweise. Statt 6 sogenannten Kassengestellen gibt's jetzt also eine große Auswahl von Brillen. Und als die gesetzlichen Leistungen dann weitgehend wegfallen, konzipiert dieses Unternehmen gemeinsam mit einer großen Versicherungsgesellschaft eine Nulltarifversicherung.
Das hat die Firma ganz schön wachsen lassen, oder?
Ja, kann man so sagen. Das Unternehmen ist europäischer Marktführer und es gibt durchaus gute Gründe, Zielplan, in Anführungsstrichen, zu kritisieren. Dieses Unternehmen hat es nämlich nicht so sehr damit, seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch Rechte einzuräumen. Die Filialen, die es wohl so ziemlich in jeder Stadt geben dürfte, sind rechtlich gesehen selbstständige Firmen und somit nicht unter dem Einfluss des Betriebsrats der Hauptverwaltung oder unterm Einfluss von Gewerkschaften. In der Vergangenheit wurden Angestellte, die in einer Filiale einen Betriebsrat gründen wollten, wenige Tage später einfach mal gekündigt.
Sehr sympathisch.
Werbung für die zu arbeiten ist das aus meiner Sicht nicht gerade. Ein Betriebsrat ist nämlich wirklich extrem wichtig. Wir haben übrigens beim Generalanzeiger einen ganz hervorragenden, ganz liebe Grüße an dieser Stelle.
Aber zurück zum Optikermeister, der übrigens im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis wohnt.
Genauer wollen wir es heute nicht machen. Er wohnt also ganz in der Nähe von Bonn. Und seine finanzielle Lage, die verschärft sich zu Beginn der 2000er Jahre dann sehr. 2004 leiht er sich von einer langjährigen Bekannten, die als Springerin in seinen Geschäften arbeitet, 40.000 Euro, die er in den Folgejahren nur teilweise zurückzahlt. Seine Schuldenlast ist erdrückend und letztlich muss er bis auf einen Laden all seine Geschäfte schließen. Bis 2010 spitzt sich die Lage weiter zu, sodass er am 9. Februar 2010 die eidesstattliche Versicherung abgeben muss.
Die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung, heute offiziell Vermögensauskunft, ist ein rechtlicher Vorgang, der im Zusammenhang mit Schulden steht. Sie bedeutet, dass eine Person, die ihre Schulden nicht bezahlen kann, dem Gerichtsvollzieher oder einem Gericht detailliert Auskunft über ihre Vermögensverhältnisse geben muss. Das Ziel ist es, die finanzielle Lage des Schuldners zu prüfen, um festzustellen, ob und wie Gläubiger ihr Geld zurückbekommen können.
Wann genau kommt es zu einer eidesstattlichen Versicherung und wie kann man sowas verhindern?
Die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, die wird meist dann verlangt, wenn der Schuldner weder zahlt noch mit dem Gläubiger kommuniziert. Also auch nicht sagt, ja, ich kann nicht zahlen, aber vielleicht nächstes Jahr oder so. Der Schuldner kann die Abgabe vermeiden, indem er die Forderung begleicht, das ist logisch, oder wenn er sich eben mit dem Gläubiger auf eine Ratenzahlung einigt.
Und was muss der Schuldner bei einer eidesstattlichen Versicherung tun?
Der muss sein komplettes Vermögen auflisten. Einkommen, Bankkonten, Immobilien, Wertgegenstände, ja natürlich auch Zahlungsverpflichtungen und Schulden. Und dann muss der Schuldner eidesstattlich, also an Eidesstatt, erklären, dass diese Angaben korrekt und vollständig sind. Eine falsche Angabe kann strafrechtliche Folgen haben.
Und welche Folgen hat eine solche Abgabe?
Die Abgabe führt zu einem Eintrag in das zentrale Schuldnerverzeichnis. Das kann man also quasi so eine Art Schuldenschufa nennen. Und das hat für den Schuldner erhebliche Folgen. Seine Kreditwürdigkeit wird stark beeinträchtigt und der Eintrag ist auch für Dritte einsehbar, also zum Beispiel Vermieter oder Banken. Es dürfte also erheblich schwieriger für ihn werden, etwa eine Wohnung oder einen Kredit zu bekommen. Diese eidesstattliche Versicherung ist quasi der letzte Schritt vor einer Privatinsolvenz, wenn keine Aussicht auf Tilgung der Schulden besteht. Also zusammengefasst, der Schuldner muss sich hier wirklich komplett nackt machen, damit die Gläubiger sehen können, ob und wie viele ihrer Forderungen sie überhaupt von ihm zurückbekommen können.
Also ein absoluter Tiefpunkt für den Optiker. Und das beschränkt sich aber nicht nur auf seine finanzielle Lage, oder?
Nee, auch im Privaten läuft es für ihn nicht gut. Er heiratet erstmals sehr jung, mit 19 Jahren. Die Frau ist 11 Jahre älter, aber die Ehe, die hält weniger als 3 Jahre. Danach hat er mehrere, auch längere Beziehungen. Er geht aber auch mehrmals wöchentlich, auch während der Beziehungen, zu Sexarbeiterinnen. Im Jahr 1999, da geht es ihm also finanziell noch einigermaßen gut, da lernt er im Alter von 39 Jahren seine zweite Ehefrau kennen. Die arbeitet in einem seiner Betriebe als Angestellte. Sie heiraten etwa 2 Jahre später, trennen sich dann aber um 2006, 2007. Während der Beziehung kaufen die beiden gemeinsam ein Mehrfamilienhaus im rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis. Das Haus, das soll so eine Art Altersvorsorge für die beiden sein und deshalb beschließen die auch nach der Trennung in diesem Haus weiterzuleben in verschiedenen Wohnungen. Das ist also groß genug. Seine Ex-Frau bewohnt da eine Maisonette-Wohnung im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss und die stirbt dann im Jahr 2010 in dieser Wohnung. Und wird von ihrem Ex, also unserem Optiker, erst mehrere Tage nach dem Ableben gefunden.
Das ist wirklich schrecklich.
Ja, absolut. Über die näheren Umstände ist nichts bekannt geworden. Was wir aber wissen ist, dass der Optiker nach der Trennung von seiner zweiten Frau nicht allein blieb. Über das Internet lernt er seine neue Freundin kennen und auf diese Beziehung werden wir gleich noch viel genauer eingehen, genau genommen auf deren Ende. Denn auch diese Verbindung hält nicht. Anschließend lernt er wieder über ein sogenanntes Kontaktforum im Internet, ich denke mal, das wäre dann heute Tinder, eine Frau kennen. Das ist eine Ukrainerin und die besucht er dort auch mehrfach.
Das klingt nach einem ziemlichen Auf und Ab in seinem Liebesleben.
Ja, und das hat ihn wohl auch sehr bedrückt. Im Jahr 1999 lässt er sich erstmals wegen depressiver Verstimmungen von einer Psychologin therapeutisch begleiten. Da hat er 30 Therapiesitzungen, in denen werden seine Gefühle und Probleme besprochen. Und sein Verhältnis zu Frauen und die Suche nach der richtigen Partnerin, die sind dabei für ihn ein ganz zentrales Thema. Er sieht bei sich selbst einen Hang dazu, sich im Übermaß für die Belange Dritter einzusetzen.
Also das sogenannte Helfersyndrom.
Ja, also so sieht er das zumindest selbst, ja.
Gut ist ja zumindest, dass er sich therapeutische Unterstützung sucht. Was gibt es denn sonst über diesen Mann zu berichten?
Es gibt zwei Dinge, die eine sehr große Rolle in seinem Leben spielen. Das eine ist die Musik. Er macht seit Jahrzehnten selbst Musik, hat auch eine eigene Band gegründet und schreibt einen Teil seiner Songtexte selbst. Im Keller eines seiner Ladenlokale richtet er sogar ein Tonstudio ein. Er investiert also auch große Summen seines Geldes in diese Leidenschaft. In seinen Liedern verarbeitet er seine jeweilige Lebenssituation. Und damit kommen wir zu der zweiten Sache, die sehr wichtig für ihn ist, nämlich sexuelle Befriedigung. Also seine eigene, wohlgemerkt.
Wie äußert sich das an seiner Musik?
Naja, unter anderem besingt er in einem Song mit dem Namen einer bekannten Schusswaffe in Wahrheit nicht diese Waffe, sondern sein eigenes Geschlechtsteil.
Okay, wobei das mit der Schusswaffe ja schon ein etwas gruseliger Fakt ist mit dem Blick auf das, was dann 2013 passiert.
Ja, absolut.
Also wie kommt es dann zu dieser Eskalation?
Ja, da kommen wir also wieder zurück zu der Beziehung, die im Februar 2010 begonnen hat, also nach seiner zweiten Ehe. Wie gesagt, die beiden lernen sich im Netz kennen und die Frau, wir nennen sie hier Sonja, die zieht danach recht schnell in das Haus von Lothar, unserem Optiker. Der heißt natürlich auch nicht in Wirklichkeit so, da zieht sie ein. Und nicht nur das, er überträgt dieses Haus schließlich sogar auf sie.
Vermutlich, um es vor dem Zugriff seiner Gläubiger zu bewahren, oder?
Ja, so ist es. Er will dadurch verhindern, dass das Haus zwangsversteigert wird. Sonja soll das Eigentum an dem Haus erwerben und ihm ein lebenslanges Wohnrecht gewähren. Die Kreditkosten sollen durch die Mieten der übrigen Wohnungen bezahlt werden. Diesen Plan entwickelt er und Sonja stimmt zu. Lothar, das ist der fiktive Name unseres Optikers nochmal. Lothar verhandelt daraufhin im Namen und mit Vollmacht von Sonja mit den Banken, zahlt eine noch offene Rechnung von ihr, um einen Schufa-Eintrag zu löschen, und er vereinbart den Notartermin. Vor dem Notar wird dann allerdings dieses mündlich vereinbarte lebenslange Wohnrecht nicht in den notariellen Kaufvertrag aufgenommen. Damit soll verhindert werden, dass der Vertrag angefochten werden kann wegen Vorliegens eines Scheingeschäfts. Also die vereinbaren mündlich, ja, Lothar, du darfst hier lebenslang wohnen. Das wird aber nicht vertraglich festgehalten.
Logisch. Und ehrlich gesagt wundert es mich schon, dass das ansonsten so reibungslos funktioniert. Okay, also auch das zwischen Lothar und Sonja klingt ja erst einmal alles recht harmonisch, wenn auch vielleicht etwas überstürzt.
Ja, das täuscht allerdings. Diese Beziehung, die läuft relativ schnell nicht mehr besonders gut. Sonja ist sehr eifersüchtig, was ja nie gut ist. Und bei ihr nimmt das wirklich extreme Formen an, offenbar, wobei wir nicht wissen, inwieweit sie nicht vielleicht auch wirklich Anlass für Misstrauen hatte.
Was macht Sonja denn genau?
Sie kontrolliert Lothar, sie liest Nachrichten in seinem Handy, sie liest seine E-Mails und sie stört sich im Grunde an jedem Kontakt, den er mit anderen Frauen hat.
Und wie reagiert Lothar?
Ja, der zieht sich zurück, er flüchtet sich in seine Musik, er fühlt sich in der Beziehung nicht mehr wohl, aber ja, genau wie Sonja beendet er die Beziehung auch nicht oder versucht das irgendwie aufzuarbeiten. Stattdessen streiten die beiden ständig und einer dieser Streits eskaliert dann an einem Abend im Oktober 2011.
9. Oktober 2011, 18 Uhr. Wieder streiten sie. Doch diesmal bleibt es nicht bei Worten. Lothar schlägt zu. Mit der flachen Hand trifft er Sonja im Gesicht, dann auch mit der Faust, bis sie zu Boden stürzt. Trotzdem schlägt er weiter auf sie ein und tritt nach ihr. Mit dem beschuhten Fuß trifft er auch ihren Kopf, sodass sie kurzzeitig bewusstlos wird. Am Ende ist Sonja übersät von Prellungen und ihr Jochbein ist gebrochen.
Oh Gott, die Arme. Was passiert dann?
Lothar verlässt das Haus und Sonja ruft die Polizei. Lothar erhält dann ein Betretungsverbot und er räumt auch ein, seine Freundin verprügelt zu haben. Er sagt, er könne sich an die Tat zum Teil nicht mehr erinnern, weil er keine Kontrolle über sich selbst hatte.
Sag jetzt aber bitte nicht, dass sie ihn wieder zurücknimmt.
Nee, das tut sie nicht. Stattdessen gibt sie ihm lediglich eine Reisetasche mit Kleidung. Ja, und das war's. Das Haus, das er jetzt Sonja gehört, betritt er fortan nie mehr. Stattdessen wohnt er aufgrund seiner finanziellen Lage fortan im Keller seines Optikergeschäfts, also dem letzten, das ihm geblieben ist. Dort kann er jedoch weder duschen, das macht er jetzt im Schwimmbad, noch kochen, was es finanziell natürlich nicht einfacher macht, weil er sich ständig mit fertigen Lebensmitteln versorgen muss. Im Sommer 2012 werden ihm dann auch noch diese Geschäftsräume gekündigt und Ende September soll er raus sein und ja, dann stünde er buchstäblich auf der Straße. Im Mai 2012 wird er für den tätlichen Angriff auf seine Ex-Freundin Sonja wegen gefährlicher Körperverletzung zu 6 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.
Puh, das ist aus seiner Sicht eine ziemlich verzweifelte Lage.
Ja, und genauso fühlt er sich auch. Besonders vertrackt aus Lothars Sicht war sicher, dass Sonja nach einigem juristischen Hin und Her zwar vor Gericht dazu verurteilt wird, ihm den Besitz an der Wohnung wieder einzuräumen. Übrigens, weil sie nicht vor Gericht erscheint. Das ist ein sogenanntes Versäumnisurteil. Also sie kommt nicht und deshalb fällt dieses Urteil. Er hat also jetzt einen gerichtlichen Titel gegen Sonja in der Hand, aber er kann ihn nicht durchsetzen, weil er die 6.000 Euro nicht hat, die der Gerichtsvollzieher als Kostenvorschuss für die Vollstreckung fordert.
Nur um das einmal klarzustellen, ich verurteile Lothars Verhalten zutiefst. Trotzdem muss es sich für ihn natürlich so angefühlt haben, als wäre er ganz unten angelangt.
Ja, das ist ganz sicher so. Das Problem ist, statt sich seinen Problemen zu stellen oder seine Vergangenheit aufzuarbeiten oder vielleicht einen Neuanfang zu probieren, entwickelt Lothar Gewalt- und Rachefantasien.
Weil die bösen Frauen schuld an seinem schlimmen Schicksal sind?
Na klar, was denn auch sonst? Hierzu muss man sagen, in die frühere Wohnung von Lothar sind inzwischen die Tochter seiner Ex-Freundin Sonja, wir nennen sie hier jetzt mal Tina, mit ihrem Freund Christian, ist auch nicht sein echter Name, eingezogen. Und dass dieses junge Paar nun dort lebt, während er im Keller seines Ladenlokals haust, das versetzt Lothar in große Wut. Er steigert sich derart in seinen Hass auf die beiden jungen Leute rein, dass er nachts nicht mehr schlafen kann. Immer wieder malt er sich in Gedanken aus, die beiden zu töten.
Das ist gelinde gesagt eine ziemlich krasse Überreaktion.
Seine Wut und sein Hass gehen sogar so weit, dass er sich tatsächlich schon im März 2012 eine Selbstladepistole und Munition besorgt. Im Sommer dieses Jahres kommen dann noch 2 Kipplauf-Revolver dazu.
Durfte er diese Waffen denn überhaupt besitzen?
Nein, er durfte sie weder besitzen noch führen und erst recht nicht damit schießen. Und das wusste er natürlich auch. Aber der Gedanke, seine vermeintlichen Widersacher umzubringen, der ist immer ganz präsent in seinem Kopf und das ja nun schon seit Monaten.
Und dann kommt die Kündigung für seine letzten Geschäftsräume, ne? Für seine letzte Filiale.
Genau, und durch diese von ihm als aussichtslos und auch als ungerecht empfundene Lage entscheidet er sich dazu, seine Mordpläne tatsächlich umzusetzen. Er will am Abend des 31. August 2012 zu seinem ehemaligen Haus fahren, das Küchenfenster mit einem Stein einschlagen, eine Handgranatenattrappe in die Wohnung werfen und laut rufen, Vorsicht, Handgranate. Die Verwirrung, die er damit auslöst, will er nutzen, um mittels einer Trittleiter in die Wohnung einzusteigen und Tina und Christian zu töten. Und zwar langsam und qualvoll, um, Zitat, auch etwas Spaß an der Sache zu haben.
Das ist echt unfassbar. Ich muss gerade mal zwischenfragen. Lothar hatte sich doch bis zu dieser schrecklichen Gewalttat an Sonja nie etwas zu Schulden kommen lassen, oder?
Ja, doch, tatsächlich war er schon Ende 2009 zur Zahlung einer Geldstrafe von 400 Euro wegen fahrlässiger Körperverletzung in 2 Fällen verurteilt worden. Da wissen wir allerdings überhaupt nicht, was dahinter steckt. Fahrlässige Körperverletzung, das kann ja vieles sein, auch irgendwas im Straßenverkehr zum Beispiel. Lothar war also nicht durch einschlägige Gewaltdelikte aufgefallen und auch nicht durch Hantieren mit Waffen oder Ähnliches.
Was passiert dann am 31. August, also an dem Tag, den er sich für den Mord ausgesucht hatte?
Lothar steht am Morgen auf und fühlt sich gut und stark, sein Vorhaben in Angriff zu nehmen. Er fährt am Vormittag zum Grab seiner verstorbenen Ex-Frau, legt dort Blumen nieder und zündet eine Kerze an. Also das war die 2. Ehefrau, die er in der Wohnung gefunden hatte. Dann schreibt er einen Brief an eine Bekannte und erteilt ihr darin Anweisungen in Bezug auf seine Fahrzeuge. Er hat offenbar noch mehrere Autos, was ich nicht so ganz verstehe, wo das pleite ist, sowie seine sonstigen finanziellen Angelegenheiten. Nachmittags gegen 16 Uhr fährt er am Haus vorbei und sieht, dass das Auto von Christian, anders als sonst, nicht vor der Garage steht. Das reicht dann aus, um seine bis dahin gute Laune einzutrüben und er fühlt sich immer schwächer und nicht mehr in der Lage, die geplante Tat an diesem Tag durchzuführen.
Warum? Weil er glaubt, dass Christian nicht da ist? Um 16 Uhr kann er doch auf der Arbeit sein, oder?
Ja, er sieht das als Zeichen dafür, seinen ursprünglichen Plan zu verwerfen, warum auch immer. Denn als er am Abend desselben Tages nochmal nachschaut, steht das Auto am gewohnten Platz und es ist Licht in der Wohnung. Trotzdem, Lothar führt seinen Plan nicht aus.
Will er vielleicht gar nicht töten?
Ja, zumindest beschreibt er das später so. Ihm wird durch diesen Tag klar, dass er sich nicht in der Lage sieht, einen Menschen zu töten. Also vielleicht brauchte er irgendwie nur irgendein kleines Zeichen, das ihm dann sagt, ich mach's doch nicht.
Aber wie wir wissen, cancelt er den Racheplan, aber trotzdem nicht komplett.
Nee, und auch das hängt mit der Kündigung seines letzten verbliebenen Ladenlokals zusammen. Lothar weiß, dass ihm die Obdachlosigkeit droht, wenn er diese Unterkunft nun auch noch verliert. Und jetzt kommt's, durch ein Gespräch mit einem Vollzugsbeamten glaubt er zu wissen, dass das Leben im Knast eine gute Alternative zum Leben auf der Straße wäre. Auch die Ruhe und der geordnete Tagesablauf, den er in einer JVA erwartet, überzeugen ihn davon, eine Straftat zu begehen, um ins Gefängnis zu kommen.
2. September 2012, Vormittag. Er setzt sich mit seiner letzten Tasse Kaffee an den Computer. Die Karten von Solitär fügten sich wie von Geisterhand, dreimal hintereinander, ohne Fehler. Für ihn ist es kein Zufall, sondern ein Zeichen. Heute ist der Tag. Heute wird er ein Exempel statuieren. Mit einer fast schon unheimlichen Ruhe bereitet er alles vor. 3 Schusswaffen, Munition und eine Schablone, die ein Kreuz symbolisieren sollte. Sein persönliches Vermächtnis, das er in der Haustür hinterlassen will. Er hält unterwegs noch bei einem Imbiss und genehmigt sich ein Mittagessen. Die Sonne steht hoch am Himmel, als er vor seinem ehemaligen Zuhause parkt. Laut dröhnt seine eigene Musik aus dem Autoradio, während er die Waffen auf die Motorhaube legt. Er beginnt zu schießen. Die ersten Kugeln treffen die Fassade. Doch der dritte Schuss durchschlägt die Scheibe und trifft die Decke des Arbeitszimmers. Drinnen, hinter dem Fenster, sitzt Tina. In Panik stürzt sie in gebückter Haltung ins hintere Zimmer und warnt ihren Lebensgefährten Christian. Der Mann draußen bleibt ruhig und nimmt weiter das Haus ins Visier. Schuss um Schuss. Mehr als 70 Mal drückt er ab. Eine vorbeifahrende Radfahrerin grüßt er, während er weiter schießt. Dann befestigt er die Schablone an der Haustür, um das Kreuz aus Einschusslöchern zu formen. Dabei bemerkt er, dass die Tür nicht verschlossen ist. Er tritt ein, schießt noch einmal durch die Wohnungstür im Inneren und zieht sich dann zurück, bevor er das Kreuz fertigstellt. Als die Polizei eintrifft, legt er die Waffen ruhig nieder, hebt die Hände und sagt, ich mache nichts mehr. Ein Beamter nähert sich vorsichtig. Auf die Frage, was diese Aktion solle, antwortet er, es ist doch nichts passiert. Dann zündet er sich eine Zigarette an.
Das ist wirklich bizarr und es muss für Tina und Christian einfach nur furchtbar gewesen sein. Seinen Plan, also Lothars Plan, die beiden in Angst und Schrecken zu versetzen, hat er auf jeden Fall ganz sicher umgesetzt. Und ich muss ehrlich sagen, mit etwas Pech hätte das wohl auch anders ausgehen können.
Ja, Tina wird von einer der Kugeln tatsächlich nur knapp verfehlt. Deshalb wird Lothar auch wegen versuchten Mordes und versuchter gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Die Anklage geht davon aus, dass er die Bewohner nicht nur erschrecken, sondern tatsächlich verletzen wollte.
Aber
Lothars Verteidiger argumentiert, dass der Angeklagte in einem psychischen Ausnahmezustand gehandelt habe. Ein Sachverständiger attestiert ihm dann auch tatsächlich eine eingeschränkte Schuldfähigkeit und sieht Anzeichen einer psychischen Störung.
Und woher rührt diese Einschätzung?
Ja, der Sachverständige sieht bei Lothar krankhafte Wahnvorstellungen. Unter anderem soll er sich mal als Sohn Gottes bezeichnet haben und berichtet haben, dass Gott zu ihm spreche und ihm unter anderem auch zu den Schüssen auf das Haus geraten habe.
Das klingt ziemlich abgefahren. Er hatte ja auch dieses Kreuz an die Haustür geschossen.
Ja, genau. Auch damit wollte er auf seine christliche Gesinnung hinweisen. Fragt sich, wie christlich das ist, in der Mittagszeit in einer Wohnsiedlung rumzuballern.
Wofür und wie wird er dann letztlich verurteilt?
Einen versuchten Mord erkennt das Gericht nicht. Lothar wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer 3-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem wird auch seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Und der Richter sagt in der Urteilsbegründung, dass für Lothar, Zitat, immer die anderen schuld seien.
Ja, den Eindruck hatten wir ja auch.
Ja, und dass er auch nichts bereut und gezielt auf die Fenster des Hauses geschossen hat, um Panik zu verbreiten. So heißt es also im Urteil. Lothar und sein Verteidiger hatten hingegen betont, dass er vor allem auf die Fassade geschossen hätte.
Das war es dann aber also.
Nö.
Irgendwie haben wir in letzter Zeit immer häufiger Fälle, die nochmal neu verhandelt werden müssen.
Ja, ist mir auch aufgefallen und tatsächlich passiert das auch in diesem Fall. Der Verurteilte lässt Revision einlegen. Und tatsächlich hebt der Bundesgerichtshof das Urteil auf und verweist den Fall zurück ans Landgericht Bonn. Weil die Frage einer möglichen vollständigen Schuldunfähigkeit aus seiner Sicht nicht gründlich genug geprüft worden ist.
Oha, Lothar wird also erneut vor Gericht gestellt.
Genau, und da kommt dann alles anders als gedacht.
Generalanzeiger Bonn, 25. Mai 2014. Keine Psychose, kein versuchter Mord und auch keine versuchte gefährliche Körperverletzung. Am Ende einer außergewöhnlichen Neuverhandlung wurde ein heute 54 Jahre alter Optikermeister am Montag vom Landgericht Bonn allein wegen Verstößen gegen das Waffengesetz zu einer 2,5-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt.
Das kommt jetzt aber wirklich unerwartet. Also ein deutlich milderes Urteil, nicht unbedingt im Strafmaß, aber insofern, dass es jetzt plötzlich nur noch um die Waffen geht. Wie kommt es dazu?
Die Kammer glaubt dem Angeklagten, dass er zum Tatzeitpunkt nicht mehr die Absicht hatte, jemanden zu töten oder auch nur zu verletzen.
Aber es hätte ja durchaus etwas Schlimmeres passieren können.
Auf jeden Fall. Und das wird ihm auch zur Last gelegt im Urteil, dass die Schüsse durchs Fenster objektiv lebensgefährlich waren. Außerdem wirkt sich bei der Bemessung des Strafmaßes für ihn negativ aus, dass er vorbestraft ist, wenn auch nicht einschlägig, dass er in einer Wohngegend rumgeballert hat und dass er ganze 75 Schüsse abgegeben hat.
Bei der Entscheidung, welche Strafe ein Täter bekommen soll, wird ja immer abgewogen. Was wurde denn zu Lothars Gunsten ausgelegt?
Ja, zu seinen Gunsten wird berücksichtigt, dass er ein umfassendes Geständnis abgelegt hat, dass er sich in einer sehr schwierigen Lage befand, dass er zunächst versucht hat, den Rechtsweg zu bestreiten, um das Haus zurückzubekommen und dass er verzweifelt war, weil er den Gerichtsbeschluss aus finanziellen Gründen nicht durchsetzen konnte. Außerdem, dass das aktuelle Verfahren mit Aufhebung des ersten Urteils, Zurückverweisung ans Landgericht und so weiter, Neuverhandlung, dass das alles eben sehr lange gedauert hat.
Lothar also eine lange Zeit der Ungewissheit hatte.
Ja, genau. Und er war ja in dieser langen Zeit in der Psychiatrie untergebracht.
Apropos, der Bundesgerichtshof hat ja festgestellt, dass die Schuldunfähigkeit nicht hinreichend geprüft wurde. Wie geht das denn nun aus?
Einigermaßen kurios. Und genau so, nämlich kurios, hat der zweite Richter das neue Urteil dann auch genannt. Die Kammer stellt nämlich fest, dass die Schuldfähigkeit von Lothar eben nicht aufgehoben war, noch nicht mal erheblich eingeschränkt.
Das ist allerdings eine unerwartete Wendung.
Ja, da sagst du was. Der Sachverständige, der den Angeklagten über längere Zeit in der psychiatrischen Klinik erlebt hat, ist zu dem Ergebnis gelangt, dass bei Lothar zwar eine, Zitat, narzisstische Persönlichkeitsakzentuierung vorliegt, jedoch keine krankhafte seelische Störung. Weder leidet er unter einer Psychose noch unter einer sonstigen schizophrenen Störung, einer schizoaffektiven Störung oder sonst einer bipolaren krankhaften Störung.
Das sieht also der Sachverständige ganz anders als derjenige, der Lothar zuvor begutachtet hatte.
Ja, wobei deutlich betont wird im Urteil, dass der neue Gutachter eine bessere Beurteilungsgrundlage hatte, weil er den Angeklagten eben über eine längere Zeit und sehr eingehend beobachten konnte.
Wie war es denn zu dieser ersten Einschätzung im ersten Prozess gekommen?
Ja, Lothar hat durchaus Verhaltensmuster gezeigt und vor allem Aussagen getätigt, die auf den ersten Blick befremdlich und auch krankhaft erscheinen können. So äußerte er sich laut Urteil überheblich, ironisch und sarkastisch. Das kann als unangemessen empfunden und als Ausdruck einer Krankheit eben missinterpretiert werden. Dann hatte er ja so eine ganz spezielle Art der Religiosität, also die Art, wie er seine Religion ausgelegt hat, hat auch merkwürdige Äußerungen getätigt diesbezüglich und diesen Äußerungen ist ein Krankheitswert beigemessen worden, weil er auch hier, wie gesagt, befremdliche Formulierungen und Metaphern benutzt hat. In Wahrheit ist er aber nicht krank gewesen, sondern vielleicht einfach nur religiös ein bisschen abgedriftet.
Es kommt dann also zu einer 2,5-jährigen Haftstrafe.
Ja, richtig. Den Gerichtssaal verlässt Lothar im Mai 2014 aber sozusagen als freier Mann. Die verbleibende Reststrafe, 20 Monate und damit 2/3 der Strafe, hat er in Untersuchungshaft und Psychiatrie bereits verbüßt. Der Rest wird eben also zur Bewährung ausgesetzt.
Ein wirklich bemerkenswerter Fall.
Das finde ich auch. Und ehrlich gesagt, das zweite Urteil wirkt auf mich schon ein bisschen befremdlich. Andererseits, das Gericht stellt fest, dass von Lothar keine Gefahr ausgeht. Und soweit wir wissen, es ist ja nur auch über 10 Jahre her, hat er sich auch nichts mehr zu Schulden kommen lassen.
Es zeigt schon eindrucksvoll, wozu Menschen fähig sind, die sich in einer ausweglosen und verzweifelten Situation befinden. Wobei natürlich ganz klar ist, dass Lothar hier eindeutig den Falschen die Schuld für seine Lage zugeschoben hat und seine für ihn verzweifelte Situation ganz sicher keine Ausrede für diese Tat sein darf.
Wir schließen diese Akte dann auch und danken euch ganz herzlich fürs Zuhören.
Wir freuen uns auf euer Feedback. Das könnt ihr gerne bei Spotify in das Kommentarfeld schreiben, als Kommentar auf dem YouTube-Kanal des Generalanzeigers hinterlassen, bei Instagram unter @akterheinland oder auch als Mail an podcast@ga.de.
Abonniert uns, teilt unsere Inhalte und lasst uns im allerbesten Fall eine 5-Sterne-Bewertung da. Dafür sind wir euch total dankbar.
Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Moderation Anna-Maria Bekes. Produktionsleitung Andreas Deik. Mitarbeit Sabrina Bauer, Simeon Gerlinger und andere. Sprecher Daniel Dähling, Martin Busch.
It's time to turn your daydream into your dream job. Wix gives you the power to turn your passion into a moneymaker. With a website that fits your unique vision and drives you towards your goals. Let your ideas flow with AI tools that guide you, but give you full control and flexibility. Manage your business from one dashboard and keep it growing with built-in marketing features. Get everything you need to turn your part-time passion into a full-time business. Go to Wix.com.